Vielen Dank für die freundliche Einleitung, Herr Minister Lesacher, meine Damen und Herren. Es klingt jetzt zwar schon langsam ein bisschen nach einer Grabesrede, also wir müssen das in Hinkunft verkürzen, aber vielen Dank auch, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich staune immer wieder, wie so viele Menschen bei der Konkurrenz, die es heute gibt im Internet und im Fernsehen und mit neuen Medien und natürlich auch mit den sonstigen Vergnügungen, also noch hingehen und jemandem zuhören, der Geschichten erzählt, etwas anderes mache ich nicht. Das berührt mich immer wieder, aber das bringt mich zum Thema, weil das ist ja gar nicht so sicher, dass Sie das wirklich wollen. Möglicherweise war der Wille nicht frei, es sind heute oder gestern irgendwelche Bereitschaftspotenziale in Ihrem Hirn abgelaufen und ob Sie wollten oder nicht, sind Sie jetzt also hier gelandet. Aber ich muss Sie sozusagen beunruhigen, ich werde diese Frage, um die es geht und die Sie im Wesentlichen hergetrieben hat, glaube ich, nicht beantworten können. Das ist eben ein riesiges Problem mit dieser wirklich höchst interessanten Fragestellung. Ist der menschliche Wille frei oder sind wir von Affekten, von unterbewussten Trieben, von irgendwelchen Auffälligkeiten in unserem Gehirn, von Rauschen oder von anderen Dingen getrieben und können gar nicht entscheiden, was wir tun. Das ist etwas, was letztlich durch die Geschichte der Philosophie, der Theologie, der Juristerei, der Kriminologie, der Hirnforschung, der Psychologie hindurchgeht. Und es hat hier immer auch ganz verschiedene Meinungen dazu gegeben, die nicht ganz, also die manchmal völlig konträr sind innerhalb der einzelnen Disziplinen, weil Sie vorher gesagt haben, die Hirnforschung, auf die ich natürlich kommen werde, aber die hat zum Beispiel in den letzten, würde ich sagen, ein, zwei Jahren ihre Meinung auch wieder geändert. Bis dahin hat es eben geheißen, der Wille ist nicht frei, es ist alles determiniert. Aber jetzt kommen langsam wieder Zweifel auf und man sagt, also möglicherweise ist er doch frei. Also wie gesagt, mein Schlusssatz wird sein, ich weiß es auch nicht, ich kann Ihnen nur Überlegungen dazu geben und darum habe ich den Titel auch etwas geändert. Ja, also das beginnt schon damit, dass es gar nicht so einfach ist, den freien Willen zu definieren. Was meint man damit? Man meint, dass man unterstellt, dass der Mensch die Fähigkeit haben könne, zwischen mehreren Optionen eine Wahlentscheidung zu treffen. Einen Wahlentscheid zu treffen. Also das ist so eine allgemeine, letztlich auch nichtssagende Definition, die aber eben darauf hinweist, wie schwierig diese Materie ist. Es ist auch nicht allgemein anerkannt und Philosophie, Psychologie, Juristen und so weiter verstehen darunter etwas ganz anderes oder wählen einen ganz anderen Ansatz in im Strafrecht. In der Juristerei ist man natürlich gezwungen, sich aus diesem Streit herauszuhalten und einen anderen Weg zu gehen, auf den werde ich kommen. Das war also schon, wie gesagt, im Lauf der Menschheitsgeschichte immer eine umstrittene Frage. Die griechischen Philosophen, die haben also gemeint, dass der Wille sehr wohl frei ist. Platon, sie haben es alle unterschiedlich begründet und unterschiedlich definiert. Aristoteles, die Stoa, alle haben gesagt, im Prinzip der Wille ist im Gegensatz zum Trieb ein wohlbegründetes und letztlich also auch ein freies Streben. Also hier hat man gemeint, der Trieb ist etwas nicht Freies und der Wille hingegen schon. Platon, der im Übrigen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der auch ein sehr guter Ringer war, also der hat sich nicht nur sozusagen mit philosophischen Fragen beschäftigt, sondern durchaus auch mit körperlichen Auseinandersetzungen. Bei Sokrates, der war ein Vertreter, dass der menschliche Wille nicht frei ist. Und da gibt es eine ganz lustige Episode, die ich dann in einer zweiten Version später noch einmal erzählen werde, der aber das Ganze karikiert, diesen Streit. Und zwar als ein Schüler von Sokrates stiehlt eines Tages Äpfel auf dem Marktplatz. Er wird erwischt und kommt vor dem Richter und der Richter sagt, Sie haben Äpfel gestohlen, ich werde Sie jetzt also verurteilen. Und der Beschuldigte ist also geständigt und sagt, ja, es ist wahr, ich habe diese Äpfel gestohlen, aber mein Wille war nicht frei, ich kann also nichts dafür, Sie dürfen mich nicht verurteilen. Und hat das mit Sokrates begründet. Naja, der Richter überlegt einige Zeit lang und sagt, es stimmt also tatsächlich, mein Wille ist jetzt auch nicht frei und dieser unfreie Wille verurteilt sie zu einer Tracht Prügel. Das ist im Prinzip alles beinhaltet, was es dazu, also auf Deutsch gesagt, nicht zu sagen gibt. Auch in der Religion, also in den verschiedenen Religionen, wird das also ganz, ganz unterschiedlich gesehen, auch in der uns vertrautesten christlich-jüdischen heißt es zum Beispiel im Buch Daniel, ein allmächtiger Gott setzt sich gegen Zufälle durch, das heißt, Gottes Wille determiniert unseren menschlichen, und später hat es hier als immer wieder ganz unterschiedliche Richtungen gegeben. Thomas war beispielsweise ein Vertreter des freien Willens und viele andere auch, und in anderen Religionen, auf das werde ich dann auch noch ein bisschen kommen, ist diese Frage auch nicht einheitlich gelöst. Ein großer Vertreter innerhalb der Philosophie des freien Willens war Immanuel Kant, der eben gemeint hat, die Freiheit ist die notwendige Voraussetzung, dass der Mensch die Gebote der Vernunft als gültig ansehen kann. Er hat es also letztlich mit dem kategorischen Imperativ also darauf abgestellt. Friedrich Nietzsche hingegen war der Meinung, der menschliche Wille ist nicht frei. Er hat sogar mit seiner kräftigen Sprache, Nietzsche hat ja eine unglaublich bildhafte Sprache gehabt, war im Übrigen auch ein Vorläufer von Sigmund Freud, also nicht die Psychiater, sondern ich glaube der Philosoph Friedrich Nietzsche, hat gesagt, es ist sogar ein Folterinstrument, dieser Gedanke des freien Willens ist ein Folterinstrument gegen die Instinkte, also sozusagen die Instinkte haben die Herrschaft, und wenn man noch dann behaupten will, der Mensch ist dafür verantwortlich, dann ist das geradezu eine Qual. Natürlich ganz besonderen Einfluss auch hier für Wien, also hier ist diese Frage traditionell viel diskutiert worden. Die Psychoanalyse hat gesagt, es gibt keine Willensfreiheit. Sigmund Freud hat das sogar gemeint, womit ich noch eine kleine Brücke schlage zum folgenden Vortrag über den Narzissmus und zur Kränkung. Da hat er eben gemeint, es ist eine der großen Kränkungen, der drei großen Kränkungen der Menschheit, erkennen zu müssen, dass unser Wille nicht frei ist, sondern dass wir vom Unbewussten, von den Trieben, von den Verdrängten, von den verschatteten Anteilen letztlich also diktiert werden. Und diese Haltung hat die Psychoanalyse im Prinzip bis heute nicht ganz aufgegeben. Hingegen sind moderne wissenschaftliche Methoden anderer Meinung, zum Beispiel auch die Quantenphysik oder die Chaostheorie. Die Welt der Quanten ist von Zufall und von Wahrscheinlichkeiten bestimmt, also von Wahrscheinlichkeiten, aber nicht von einer Bestimmung durch einen Willen. Und auch der große Albert Einstein war ein Vertreter des freien Willens. Er hat gemeint, Gott würfelt nicht, sondern das überlässt er im Prinzip schon dem Menschen, wie man sich in verschiedenen Situationen entscheidet. Nun, ein ganz entscheidender Eindruck war dann die sogenannte Bereitschaftspotenzial-Story. Das war eine Untersuchung, auf die ich auch noch ein bisschen kommen darf, wo man eben belegen hat können durch wissenschaftliche Experimente, dass letztlich, bevor man sich zu einer Handlung entschließt, beziehungsweise diese ausübt, im Gehirn etwas abläuft, mehr oder minder zufällig sozusagen über den Menschen kommt. Und damit hat man gemeint, den Beweis erbracht zu haben, dass der menschliche Wille nicht frei ist. Und die modernen Hirnforscher, ich nenne Wolf Singer und Gerhard Roth als im europäischen Raum die bedeutendsten, die sagen als immer, der Wille ist neurobiologisch determiniert. Der freie Wille ist eine unhaltbare Annahme und sein Prinzip, sagen sie sogar, versteigen sich zur Behauptung, es sei eine metaphysische Zumutung. Aber ich muss sagen, das ist nicht mehr ganz up to date. Vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, das ist der heutige Stand, aber inzwischen ist hier auch wieder ein gewisser Wandel eingetreten, wobei man sagen muss, die Erkenntnisse der Hirnforschung sind sowieso, die werden, glaube ich, noch maßlos überschätzt. Und es ist überhaupt eine Frage, ob Sie jemals zum Beispiel auf solche Fragen eine Antwort liefern können und ob das menschliche Gehirn in der Lage sein wird, sich selbst zu begreifen. Das ist, denke ich mir, etwas, was sehr schwierig ist. Wenn wir uns aber nun den Überlegungen doch ein bisschen zuwenden wollen, wo wäre das sozusagen im Gehirn lokalisiert, dass der Wille frei oder eben auch nicht frei ist, dann sind es diese drei Strukturen, die ich hier schlagwortartig nenne. Es ist zunächst einmal die Hirnrinde, das heißt jener Teil, wo die hochentwickelsten Nervenzellen lokalisiert sind und die ganzen kognitiven Funktionen. Hier fallen letztlich die Entscheidungen. Dann die Hirnkerne, die also tiefer gelegenen, die haben eine Art Filterfunktion, die lassen also zu, was hineingeht oder hineinkommen darf, und natürlich auch filtern sie das, was hinausgeht. Und dann etwas ganz Entscheidendes ist der präfrontale Kortex. Das ist ein Bereich des Gehirns, der im Wesentlichen für Triebkontrolle, Verhemmung und letztlich also für Disposition, für Steuerungsfähigkeit zuständig ist. Also dieses kognitive Element, das sich abspielt in der Hirnrinde, die Filterfunktion dazwischen und letztlich die Kontrolle des Ganzen, die dem Kortex überliegt, wären jene Strukturen, die man eben dazu braucht. Um das hier noch ganz kurz darzustellen anhand eines PET-Bildes, wir haben also die Rindenfunktionen, und wir haben eben dieses große Areal, die Hirnkerne, die tief gelegen sind, und die Stirnlappen, der ehemals im Übrigen das Riechhirn war. Also als die Menschen auch auf das Schnüffeln, auf das Riechen angewiesen waren, war das natürlich eine ganz wichtige Hirnfunktion, ob man sich schmecken kann gegenseitig oder nicht. Das hat man dann später nicht mehr so gebraucht. Es ist alles messbar geworden, und im Laufe der Evolution ist dieser Stirnhirnbereich dann zum Kontrollorgan umgebildet worden. Und auch hier gibt es diese Story, die ich Ihnen vorher erzählt habe, von Aristoteles auf eine moderne Art und Weise. Als irgendjemand macht auch einen Einbruch oder dergleichen und kommt vor den Richter und ist geständig und sagt, ja, es stimmt, aber ich kann nichts dafür. Ich habe einen gestörten präfrontalen Kortex, also mein Kontrollorgan ist nicht in der Lage, und ich darf also nicht verurteilt werden. Der Richter überlegt sich und sagt, okay, ich spreche Sie frei, aber Ihren präfrontalen Kortex verurteile ich zu 3 Jahren Haft. Wie gesagt, das ist irgendwie karikiert, diese ganze Widersprüchlichkeit und diese Unmöglichkeit, die sich in diesen Geschichten ergibt. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang sind die Spiegelneuronen, die stammen letztlich aus der italienischen hirnphysiologischen, auch kriminalpsychologischen Schule, haben einen schönen Namen, aber man meint damit die allerhöchst entwickelten Hirnzellen. Das sind jene, die dafür verantwortlich sind, dass ich fühle, wie du fühlst, also dass man Emotionen und Empathie entwickeln kann. Und Stephen Hawking, der vor einem guten Jahr verstorben ist, dieser große britische Astrophysiker und Kosmopolit, übrigens Atheist und kalter Wissenschaftler, der hat immer gemeint, in seinen Abschiedsreden, in seinen Bilanzreden, die können Sie im Internet nachhören, hat er gemeint, das Überleben der Menschheit wird A, abhängen, ob man den Weltraum besiedeln kann, und B, was ihm immer wichtiger geworden ist, ob die Menschheit die Empathie retten kann. Weil er eben sagt, alles andere können Computer, humanoide Roboter viel besser als wir. Sie haben viel mehr Gedächtnisspeicher, sie wissen viel mehr, sie arbeiten viel rascher, viel gezielter, aber sie werden sich niemals in einen anderen Menschen hineinfühlen können. Also auch wenn wir die künstliche Intelligenz übertragen, das können wir nicht. Und wie gesagt, als in den Spiegelneuronen ist, wenn man Hawkins glauben darf, die Zukunft der Menschheit letztlich also versiegelt. Und dementsprechend ist es also von großer Wichtigkeit, dass auch die natürlich einen Einfluss auf den Willen haben, also nicht auf die kognitive Seite, aber auf die emotionale, von der der Herr Lesacher gesprochen hat, also auf heftige Affekte beispielsweise oder auf, überhaupt auf alles, was man in der Kriminologie auch im Zusammenhang mit dem Einfühlungsvermögen bringt. Nun, ich will Sie nicht langweilen, aber ich möchte einfach sagen, diese Ergebnisse der Hirnforschung, die sind natürlich faszinierend. Wenn man Hirnforschung sagt, sagt man immer faszinierend. Aber es muss uns bewusst sein, hier stehen wir ganz am Anfang. Ein großer amerikanischer Hirnforscher ist gerade dieser Tage gefragt worden, wenn man also das Wissen, das man erreichen kann über das Gehirn, wenn man das auf einer Skala von 1 bis 10 erfassen könnte, wo stehen wir dann? Dann hat er heute gesagt, bei 0, also bei unter 1 auf jeden Fall. Und das glaube ich auch, dass es so der Fall ist. Man hat beispielsweise diese Frage, relativ gut erforscht im Bereich der Kriminalität, des Strafrechts, der psychopathischen Persönlichkeiten, also indem man unterstellt, Menschen, die schwer kriminell sind, sind auch persönlichkeitsgestört, nennt man eben Psychopathie dann. Im amerikanischen Bereich, bei uns ist dieser Ausdruck aus guten Gründen nicht mehr so geläufig, und hat eben dann doch einige Erkenntnisse gefunden, wie bei diesen Menschen sozusagen ihre Willensbildungsfähigkeit, um die es immer geht, gestört sein könnte, und hat eben diese Bedeutung des jetzt schon öfters zitierten frontalen Kortex, also des Frontalhirns, herausgehoben, die für die Verhaltenssteuerung zuständig sind, dann die Amygdala-Kerne, also bestimmte Hirnkerne für die Emotionswahrnehmung und für die Furcht, und hat beispielsweise nachgewiesen, dass bei Menschen, die Amokläufe machen, also bei Schoolshootern und dergleichen, dass hier diese Amygdala-Kerne nicht so reagieren wie bei gesunden Menschen. Aber es muss uns immer bewusst sein, da geht es um Untersuchungen, die man vielleicht an 10 Personen getroffen hat. Und bei, weiß ich was, 6 bekommt man Ergebnisse heraus, und bei 2 fraglich und bei 2 überhaupt keine. Und natürlich lassen sich solche Untersuchungen weder auf die Allgemeinheit übertragen, die sind natürlich extrem aufwendig, extrem teuer und zudem auch letztlich nicht wirklich ergiebig, das muss man einfach sagen. Der Hippocampus, eine bestimmte Hirnstruktur, ist für assoziative Lernprozesse eine Rolle, für Angstkonditionierung, das spielt zum Beispiel in dieser Frage eine Rolle, ob Computer Killerspieler anregend dasselbe Verhalten zu nehmen, dass es also konditioniert wird, oder den gegenteiligen Effekt haben. Wir haben dann in der Mitte des Gehirns ein Corpus callosum, der für die neuronale Vernetzung zuständig ist, und einen anderen Bereich für die Empfindung komplexer Emotionen. Und hier überall hat man bei psychopathischen Menschen feststellen können, es ist anders als bei Gesunden. Es funktionieren die Emotionsabläufe nicht in dieser Art, und auch die kognitiven Empfindungen, die kognitiven Eindrücke werden anders verarbeitet. Aber ich muss es noch einmal betonen, an einer kleinen Zahl und keinesfalls mit hundertprozentigen Ergebnissen. Sodass also auch von Seiten der Hirnforschung diese Frage, ob wir solche Wesen sind, die also von irgendetwas gesteuert werden, oder ob wir doch selbst entscheiden können, was wir tun und wo wir hingehen, auch ungelöst bleiben muss. Die sogenannten Deterministen, also jene, die behaupten, der menschliche Wille ist nicht frei, die sagen, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Also das Umgekehrte sozusagen. Wir tun nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen das, was wir tun. Das ist also der Ansatz, den die im Prinzip vertreten. Und ich habe vorher schon gesagt, das beruht alles auf einem ganz berühmt gewordenen Experiment, das sogenannte Liebe-Experiment, benannt nach einem amerikanischen Forscher, Benjamin Libet. Und der hat also Folgendes festgestellt, wenn es zu einer, also man hat hier Hirnstrommessungen gemacht bei Menschen, und die irgendwann einmal eine Bewegung oder dergleichen machen sollten, eine Fingerhandbewegung. Und dann hat man also festgestellt, dass ungefähr 550 Millisekunden vorher, also circa eine halbe Sekunde vorher, im Gehirn bestimmte Abläufe hier sind. Also noch bevor man diese Handlung macht, läuft im Hirn etwas ab. Und wie der Gedanke aufkommt, also der Entschluss gefasst wird, das ist also noch etwas später, 200 Millisekunden vor der Handlung. Und der sozusagen einschießende Impuls, soll ich das oder soll ich das nicht, also das Veto, ist noch etwas später. Also dass das Experiment sagen will, vor eine Handlung ausgeführt wird, bewusst, willentlich, läuft hier im Gehirn schon etwas ab. Das nennt man eben Bereitschaftspotenzial. Und das war über viele Jahrzehnte bis heute eigentlich so das Credo der ganzen Deterministen, dass sie sagen, nein, nein, der Wille ist nicht frei, sondern es kommt etwas über uns, aus welchen Gründen haben sie natürlich auch nicht genau sagen können. Und aufgrund dessen erst können wir uns zu einer Handlung entschließen oder diese zurücklegen oder diese dann letztlich ausführen, das berühmte Liebe-Experiment. Und das ist, wie gesagt, auch im deutschsprachigen Raum die Position der maßgebenden Hirnforscher. Das sind also alles Deterministen. Das Gefühl, bei der Willensbildung und der Handlungsentscheidung frei zu sein, ist eine Illusion. sagt Gerhard Roth zum Beispiel, das ist nicht der Grind, unser Schriftsteller, der heißt nur zufällig gleich. Wenngleich eine für unser komplexes Handeln notwendige Illusion, also ein pragmatischer Ansatz zu sagen, es muss so sein, dass die Menschen dieses Gefühl haben, ich entscheide frei, sonst würde das soziale Leben nicht funktionieren, aber es ist nicht so. Noch radikaler vertritt das Wolf Singer, ein Forscher aus Deutschland, München, jemand muss so handeln, wie er es tut, da die momentane Aktivitätskonstellation der Nervenzellen dieses Verhalten signalisiert. Also, er sagt, die Nervenzellen, die liefern bestimmte Abläufe in den hirnphysiologischen Aktivitäten und aufgrund dessen erst muss man eine Handlung machen, ohne dass ich die Freiheit des Willens habe. Das ist die Position, die sie haben. Wolf Singer macht es übrigens besonders an meinem Beruf skandalisierend fest, indem er sagt, das, was die Gerichtspsychiater tun, das ist alles falsch. Zu bestimmen, ob ein Mensch schuldfähig oder nicht schuldfähig ist, zurechnungsfähig oder nicht, sondern das sind alles willenslose Wesen, also die Messerattentate gemacht haben, die wollten das gar nicht, die haben nicht anders gekonnt und darum darf man sie auch nicht bestrafen, sondern darum muss man sie eher einer Therapie oder dergleichen zuführen, wenn es denn so eine gäbe. Warum er es gerade in der Gerichtspsychiatrie festmacht, das weiß ich nicht, weil wenn ich rübergehend einen Leberkässemmel kaufe, ist es natürlich auch eine Frage, ob der Wille dabei frei ist oder nicht, oder im Zivilrecht bei den ganzen Abläufen, aber wird seine persönlichen Gründe dafür haben. Nun, die Kernthesen der neurobiologischen Determinismusdiskussion sind folgende, ich werde jetzt ein bisschen theoretisch, nämlich die Kausalitätsthese, nämlich dass sämtliches menschliche Verhalten durch hirnbiologische Prozesse verursacht ist. Die Determinismusthese, die sagt, auch strafbares Handeln eines Menschen ist vollständig durch hirnbiologische Prozesse determiniert. Nicht durch bösen Willen, nicht durch Umwelteinflüsse, nicht durch schlechte Erziehung oder durch prägende Elemente, allenfalls vielleicht noch durch Alkohol und Drogen, aber das ist dann letztlich auch schon wieder ein hirnbiologischer Prozess, wie das wirkt, aber die bestreiten also, dass jemand letztlich dann auch verantwortlich ist für das, was sie tun und daraus resultiert dann natürlich auch die These der mangelnden Verantwortung bzw. Schuldfähigkeit des Menschen. Schuldfähigkeit ist dasselbe wie bei uns Zurechnungsfähigkeit, weil es keine individuelle Schuld gibt, kann kein Straftäter verantwortlich gemacht werden. Also theoretisch klingt das super, praktisch dürfte das gewisse Probleme ergeben, was wir dann mit Straftätern tun und wie wir straffälliges Verhalten sozusagen verhindern wollen. Und ich denke, das Allerwichtigste, es würde auch, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es würde auch ein Stück weit gegen unser Gerechtigkeitsgefühl verstoßen. Also wenn jemand irgendeine grausige Straftat macht, man würde sagen, er kann ja nichts dafür und das war's. Das ist auch etwas, das mit unserem Gerechtigkeitsempfinden, das ein ganz wichtiges ist, den Menschen nicht in Paarung zu bringen ist. Nun, es gibt aber, das muss man jetzt der Gerechtigkeit halber sagen, natürlich schon einige Elemente, die sagen, vielleicht hat also Wolf Singer doch recht. Einige zähle ich Ihnen nur auf, das Liebe-Experiment habe ich schon gesagt. Man hat unter anderem auch herausgefunden, dass unter Pädophilen, also ich meine jetzt nicht der Gelegenheitspädophilen, sondern wirklich kernpädophile Menschen, die also falsch programmiert sind, dass man hier vermehrt Linkshänder findet, aber bitte jetzt nicht umkehren, dass alle Linkshänder pädophil sind, wie man das ja bei der Kirche derzeit sozusagen macht, dass man immer einen Generalverdacht ausstößt. Man hat gefunden, dass hier vermehrt Kopfverletzungen sind, niedrige Intelligenz als alles Faktoren, die auf den Willen einen gewissen Einfluss haben können. Man hat bei dissozialen Persönlichkeitsstörungen ermitteln können, dass hier Schädigungen vorliegen, wie ich es vorher gesagt habe, im Bereich des Kortex, des frontalen Kortex unseres Gehirns, aber auch im Zuckerstoffwechsel, also im Hirnstoffwechsel, haben wir hier Besonderheiten bei Mördern. Mörder ist nicht ganz richtig. Entschuldigung, in diesem Zusammenhang ist es richtig, weil es Mord setzt immer den bösen Willen, also den freien Willen voraus, im Gegensatz zum Totschlag, wo ja heftige Effekte mit eine Rolle spielen. Man hat bei jugendlichen Mördern auch solche Störungen feststellen können und auch bei psychopathischen Menschen unterschiedliche Hirnaktivitäten bei der Emotionsverarbeitung von Bedeutung sind diese theoretischen Punkte, zum Beispiel eben bei dieser berühmten Frage des Einflusses von Killerspielen auf Nachahmung in Form eines Cool-Shootings oder dergleichen. Ich persönlich glaube im Übrigen, dass das auch nicht der ganz entscheidende Grund ist, ob hier die Hirnaktivitäten unterschiedlich sind oder nicht, sondern der Effekt ist ein ganz anderer. Wenn es zu furchtbaren Taten kommt, zu Massakern, zu Pogromen und so weiter, dann hat man nicht mehr feststellen können, dass vorausgegangen ist eine Entmenschlichung der zukünftigen Opfer, also die unnützen Esser, das lebensunwerte Leben, die Wilden, die Rothäute etc. etc. Also man hat immer diese Menschen dämonisiert und ein Stück weit entmenschlicht. Das war auch in Ruanda und so weiter so, dass man Wochen vorher Propaganda gemacht hat gegen diese Unmenschen von der anderen Seite, die es gar nicht verdienen, leben zu dürfen. Und der Effekt der Entmenschlichung, der wird natürlich bei einem Killerspiel gefördert. Das ist ja gar keine Frage, der knallt hier ja nicht einen Menschen aus Fleisch und Blut und mit trauernden Angehörigen und Hinterbliebenen aus, sondern ein virtuelles Gebilde, also eine typische Form der Entmenschlichung, die, glaube ich, das eigentlich Problematische an solchen Spielen sind. Nun, es gibt eine gewisse Kritik, um das zu diesem Punkt einmal zusammenzufassen, an dieser Determinismus-These, also an dieser These, dass der menschliche Wille vorgegeben und nicht wirklich frei sei, determiniert sei, deswegen Determinismus-These. Und zwar folgende Punkte, wenn man das zusammenfassend sagen kann. Es gibt kein einziges Experiment, in dem es gelungen wäre, anhand von Hirnbefunden das Verhalten einer Person vorauszusagen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es gibt kein einziges Experiment, das das wirklich kann. Es gibt gewisse Hinweise, es gibt gewisse statistische Zusammenhänge, aber ein Experiment, das das sozusagen auf den Punkt bringt, gibt es bis heute nicht. Letztlich sagen manche Philosophen, vor allem Peter Bieri, dass das Phänomen des freien Willens gar nicht auf dieser Ebene anzusiedeln sei. Sie sagen, das ist nicht der richtige logische Ort für dieses Phänomen, sondern es liegt irgendwo darüber, im Geistigen, als in dem, was wir nicht mit ihren organischen Strukturen sozusagen erfassen können. Es wäre wichtig, dass man den Begriff des freien Willens durch die Frage der Entscheidungsoptionen ersetzt. Also, dass man nicht fragt, ist der Wille frei, sondern umgekehrt herum, hätte sich der Mensch in dieser konkreten Situation auch anders entscheiden können. Also wäre er in der Lage gewesen, jemanden nicht niederzustechen, an jemanden vorbeizugehen oder jemanden also nicht zu überfallen oder zu berauben oder dergleichen. Alternative Handlungsmöglichkeiten. Es gibt einen weiteren Kritikpunkt, es gibt keinen definierten Moment, in welchem Bewusstsein beginnt. Wir wissen ja nicht, was Bewusstsein ist, wir können es gar nicht definieren. Also eine wunderbar schöne Definition lautet, Bewusstsein ist bewusstes Sein, mit dem kann ich auch nicht so sonderlich viel anfangen. Aber wann das Ganze beginnt und endet, das wissen wir nicht. Und wann sollen wir dann überhaupt also feststellen, ob informationsverarbeitende Prozesse, die wir für den freien Willen bräuchten, wann begonnen sind oder irgendwie begrenzt sind. Pauen hat gesagt, Entscheidungen kommen nicht über uns, sondern wir bestimmen sie. Wir bestimmen, also philosophische Argumente sind ganz klar gegen die Determinismus-These. Und die These, dass jeder Zustand des Universums generell, das Übergeordnete sozusagen und auch natürlich das menschliche Handeln determiniert sein, ist wissenschaftlich nicht zu belegen. Es ist also letztlich eine Glaubensfrage, ob man das Universum als Schicksalshaft vorbestimmte oder als ein sich änderndes, adaptierendes, fortentwickelndes System mit Mechanismen denkt. Das heißt, diese Frage, die Kardinal Schönborn ja mal aufgeworfen hat in einem Kommentar der New York Times über das Intelligent Design, also das eben sagt, es gibt ein intelligentes, übergeordnetes Design, wie sich das Ganze entwickelt, die geht genau in diese Frage letztlich hinein. Und letztlich kann man also erkenntnistheoretischen Kausalitätsordnungen nicht auf kausale Ordnungen der tatsächlichen Vorgänge geschlossen werden. Das sind die Argumente, auf die ich ein bisschen aber noch näher reingehe. Pauen, der Philosoph, hat gesagt, zusammenfassend, die vorliegenden Daten, und mehr kann ich auch nicht sagen, sind bei weitem zu unzuverlässig, als dass sie grundsätzliche Schlüsse auf das Verhältnis von bewussten Entscheidungen und unbewussten neuronalen Prozessen erlauben. Also er sagt, es lässt sich nicht beweisen, auswärtig ammen. Und das ist, denke ich mir, auch der derzeitige Stand. Sodass man folgende Argumente gegen die Willensfreiheit, gegen die Freiheit des menschlichen Willens zusammenschauend vorbringen könnte. Also natürlich gibt es eine genetische Veranlagung, für die wir nicht können. An einem Augusttag im Jahr 1961 ist eine Schwesternschülerin in den USA spazieren gegangen. Es hat einen Seemann kennengelernt, der alle möglichen Geschichten erzählt hat. Richard Speck war sein Name. Er hat sich dann mit ihrer Hilfe eingeschlichen in dieses Schwesternheim und hat dann dort 8 Schülerinnen umgebracht, zum Teil vergewaltigt und ganz grauenhaft agiert. Und wenn man diesen Richard Speck untersucht hat, hat man festgestellt, er hat ein zusätzliches X-Chromosom. Also sein Chromosomenmuster war nicht, wie es bei den Männern sonst ist, XY, Geschlechtschromosomenmuster, sondern XXY. Also man hat gesagt, ein zusätzliches männliches Hormon, Gen, entschuldigen Sie, nicht Hormon, ist sozusagen vorhanden. Und das war natürlich ein Jubel in der wissenschaftlichen Welt. Das ist immer so, wenn es schlechte Nachrichten gibt, wenn ein ganz seltener Tumor entdeckt wird oder dergleichen, dann brechen die Wissenschaftler in Jubel aus, da wehren sie ihre eigene Angst ab damit natürlich. Also kurzum, man hat gesagt, jetzt haben wir endlich das Verbrecherchromosom, jetzt haben wir das Mördergen. Man hat dann Untersuchungen gemacht in schottischen Gefängnissen und so weiter und glaubte tatsächlich, man hat ja hier eine genetische Ursache für Mord gefunden. Und natürlich jeder, der sich mit Mordsgeschichten auseinandersetzt, weiß, dass man Mord nicht so einfach erklären kann mit einer Genstruktur, sondern dass das immer ein Zusammenspiel für sehr vielen Faktoren ist. Aber kurzum, hier war man der Meinung, man hat etwas gefunden, im Übrigen ein schrecklicher Gedanke, weil wir müssen uns ja vorstellen, was würde passieren, wenn das tatsächlich so wäre. Man würde natürlich alle neuen Erdenbürger darauf abchecken, möglicherweise schon vor der Geburt. Und ich wage nicht die Frage, jetzt in den Raum zu stellen, was würde man dann damit machen, wenn jemand eben das Verbrecherchromosom hat, wenn jemand hohe Wahrscheinlichkeit hat, an einem Malignom zu erkranken, wenn jemand 33,5%iger Alzheimer bekommt, etc. etc. Ein nicht auszudenkender Gedanke. Und das hat sich dann hier dann auch letztlich in Luft aufgelöst. Richard Speck ist nicht zum Tode verurteilt worden. Das war gerade in der Zeit, wo in den USA die Todesstrafe ausgesetzt war. Und man hat dann mit moderneren Methoden seine Gene untersucht und siehe da, sie waren ganz normal, also nichts mit einem Verbrecherchromosom. Und er ist dann im Übrigen dann auch an Folgen des Rauchens in Haft, wo er natürlich noch viel mehr geraucht hat, an einem Herzinfarkt verstorben. Natürlich prägen auch Umwelteinflüsse, Erziehung, Nachahmungen, Inszenierungen, Reinszenierungen auch ein Stück weit den menschlichen Willen, aber wie ich Ihnen dann noch hoffentlich beweisen kann oder es überzeugen kann, nicht auf so eine Art, dass man nicht anders handeln hätte können, also dass man dieses Prinzip der alternativen Handlung nicht vollzieht. Familiäre, soziale, wirtschaftliche Verhältnisse sind maßgebend. Natürlich auch die Leiblichkeit, der Hirnaufbau, die Funktionen, dass die Hormone sozusagen uns sehr stark auch stimmungsmäßig und unsere Willensbildung beeinflussen. Denken Sie an die ganzen sexuellen Übergriffe und so weiter, oder an die Schlechtigkeit des menschlichen Geschlechtes, des männlichen Geschlechtes, wo halt eben auch aggressive Hormone, Sexualhormone einen ganz entscheidenden Einfluss haben. Sigmund Freud und seine Schüler, das habe ich schon gesagt, sagen, das Unbewusste ist viel maßgebender und die Triebhaftigkeit. Natürlich unterliegen wir auch den Gesetzen der Physik, der Biochemie und der Kybernetik, auch unser Wille. Also das sind schon alles Faktoren, die den Willen zumindest beeinflussen. Aber die entscheidende Frage ist immer, heben Sie ihn auf. Es stellt sich die Frage, ob der Geist eigenständig ist oder ob er nicht doch als an das Gehirn gebunden ist. Die alten Griechen haben ja gemeint, noch er ist an den Thymus gebunden. Kai Kataphrin, Kai Katatymon heißt es ja dort. dass wir keine Herrschaft über das Wertgefühl haben. Und natürlich wäre auch ein Argument gegen die Willensfreiheit, dass es einen allwissenden, allmächtigen Gott gibt, der letztlich also bestimmt, wo es lang geht und nicht unser Wille. Das ist in auch in anderen Religionsgemeinschaften natürlich mit dem Gedanken des Kismet, des Karma und so weiter in dieser Art und Weise enthalten. Aber auch hier gibt es eine Reihe von Gegenargumenten. Also wenn man die Willensfreiheit in Frage stellt, wenn man sagt, es ist alles determiniert, gibt es die vorher genannten Argumente dafür und die folgenden dagegen. Die Quantenphysik, natürlich auch die Chaosforschung. Die Chaosforschung, die also besagt, die Dinge laufen also derartig unkalkulierbar ab und können derartig wenig letztlich also gesteuert werden, zum Teil auch von Zufälligkeiten bestimmt, dass man also keinesfalls sagen kann, hier steckt dahinter eine Determination. Man zweifelt überhaupt, ob es möglich sein wird, das Gehirn zu dekodieren. Der auch aus Wien stammende Mathematiker Gödel hatte mit einer Hypothese gesagt, die Zufallshypothese ist unbeweisbar. Es gibt im Übrigen in der Natur nie eine vollständige Determination. Warum soll es dann gerade beim höchst entwickelten Organ, beim Gehirn bzw. beim Willen anders sein? Die Zwillingsforschung und Molekulargenetik bringt Befunde, nach denen auch eineiige Zwillinge in ihrem Verhalten von ganz anderen Einflüssen gesteuert werden als von ihren identen Genen. Manche Forscher führen auch die allein dem Menschen vorbehaltene Fähigkeit zum bewussten Suizid an. Also natürlich bringen sich auch Lemminge und Walfische und so weiter um, das weiß ich schon. Aber die bewusste Entscheidung, seinem Leben ein Ende zu setzen, ist, denke ich, schon auch ein Argument, das für die Freiheit des menschlichen Willens spricht. Das empirische Empfinden von Willensfreiheit, nämlich dass wir alle das Gefühl haben, ich bin heute freiwillig hier und ich habe diese Tat bewusst gemacht, das ist doch etwas, was uns allen innewohnt. Und auch das ist, denke ich, mir ein ganz maßgebendes Element. Natürlich auch, dass der Mensch dem Menschen zugemutet wird, dass er letztlich seine Gefühle beherrschen muss, mit ganz wenigen Ausnahmen, auf die ich dann auch noch ein bisschen komme, wo er also letztlich der Wille doch stärker ist als die Kraft der Emotionen und letztlich, dass der Mensch eine Fähigkeit zum Werten hat, die auch ein Stück weit übergeordnet ist und die nicht unbedingt von individuellen Dingen abhängt. Also die Fähigkeit, werten zu können, Werte erstellen zu können, ist etwas, was für die Freiheit des menschlichen Willens spricht. Nun, meine Damen und Herren, ich bin in meinem zweiten Beruf Kriminalpsychiater und hier spielt diese Frage, ist der menschliche Wille frei oder nicht, tatsächlich eine praktisch enorm wichtige Rolle. Also sonst ist das, was ich jetzt ja so gesagt habe, das sind schöne Gedankenspiele und das sind interessante Theorien und Überlegungen, mehr oder minder, aber es hat für das praktische Verhalten keine sehr große Rolle. Im Strafrecht hingegen sehr wohl, hier entscheidet es darüber, ob ein Mensch, also weiß ich was, verurteilt wird oder nicht, ob er in das Gefängnis kommt oder in eine psychiatrische Anstalt, in manchen Ländern, in den USA zum Beispiel, ob er hingerichtet wird, also es entscheidet dann tatsächlich diese theoretische Frage über Leben und Tod. Jetzt ist es natürlich ein großes Problem, das da die Juristerei hat, weil sie sagt, also es geht uns letztlich um die Frage, war der Täter in seinen Entscheidungen frei, hat er nicht anders handeln können, hat er schuldhaft gehandelt, also aus bösem, letztlich also freien Willen heraus, oder hat er das nicht, ist ihm das nicht zurechenbar, ist er deswegen also nicht schuldfähig. Das ist die alles entscheidende Frage. Und nachdem Philosophen und Hirnforscher und Theologen das nicht beantworten können, muss man in der Justiz natürlich einen anderen Weg gehen. Und der lautet in allen zivilisierten Staaten etwa folgendermaßen. Also man sagt, wenn also diese Spezialdisziplinen keine Antwort darauf finden, dann werden wir einfach im Prinzip im Gesetz eine Konvention mit dem Volk treffen, die da besagt, wenn jemand diese und jene Störungen hat, die normativ definiert sind, gehen wir einfach davon aus, dass er nicht willensfrei ist. Aus. Also ein normativer Ansatz, ein praktischer Ansatz. Man stellt sich dieser theoretischen Frage nicht, war der Wille wirklich frei oder nicht, sondern man sagt, wenn er eine von vier schweren psychischen Störungen hat und die Tat im Zusammenhang damit verübt hat, also Vollrausch zum Beispiel, dann sagen wir einfach, er ist nicht schuldfähig. Also das ist ein pragmatischer Ansatz, aber nur so lässt sich meines Erachtens halt letztlich auch das Rechtsleben entsprechend aufrechterhalten und überhaupt vollziehen. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Was soll ein Gerichtspsychiater oder ein Gutachter oder gar ein Strafgerichtshof, was soll der entscheiden? Diese Frage, die selbst die großen Philosophen nicht entscheiden können. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den es hier also letztlich gibt. Also das Problem der Freiheit des Willens ist im Strafrecht unlösbar. Aber man sagt natürlich, die Schuld eines rechtswidrigen Handelns wird als Normalfall vorausgesetzt, wenn jemand 14 Jahre alt ist und nicht an bestimmten Leiden erkrankt ist. Das Strafgesetzbuch löst also nicht die Schuldfähigkeit, sondern allein deren Ausschluss. Und diese Ausschlusskriterien werden im Prinzip normativ auf einer psychopathologischen Ebene definiert. Nun, ich will Ihnen das, also wie hier der Gedanke ist, anhand eines ganz trockenen, aber in diesem Zusammenhang immer wieder herangezogenen Paragraphen ein bisschen zu erklären versuchen. Das ist im Prinzip ganz simpel. Sie sehen also, was die Psychiater machen, das ist nicht so diese ganz große Wissenschaft und die Juristen, sondern es sind im Prinzip ganz einfache Dinge. Das ist der Paragraph 11 des Strafgesetzbuches, um den es um die Zurechnungsfähigkeit geht. Ich muss noch einmal betonen, in Österreich, Norwegen, Schweiz heißt es Zurechnungsfähigkeit, in Deutschland und anderen Ländern heißt es Schuldfähigkeit. Man meint damit dasselbe. Und was besagt dieser Paragraph? Also zunächst einmal, wer zur Zeit der Tat, das sind ganz simple Worte, aber das ist schon etwas Wichtiges. Also es heißt nicht, ich habe vorgestern Abend einen Vollrausch gehabt, sondern zum Zeitpunkt der Tat, also im Hier und Jetzt, das ist der entscheidende Punkt. Wegen, und jetzt kommen die vier Kategorien, wegen einer Geisteskrankheit, da meint man eine akute Schizophrenie oder eine akute schwere Form der Manie oder des manisch-depressiven Krankheitsgeschehens oder auch einer hirnorganischen Erkrankung, der schwere Demenz oder dergleichen, wegen Schwachsinns bzw. psychischer Behinderung oder wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder, jetzt kommt die vierte Kategorie, wegen einem anderen Zustand, der zwar keine Geisteskrankheit ist, aber dieser gleichzusetzen ist, eine Borderline-Psychose zum Beispiel oder eine ganz schwere Zwangserkrankung, die eine Neurose ist, aber wo man sagt, es ist gleichwertig von den Auswirkungen her einer Tat. Wer also unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, der handelt nicht schuldhaft. Das sagt man also hier. Es geht also immer um die Frage, kann er es kognitiv erfassen oder kann er es steuern, wie wir vorher gesagt haben, diese Funktion des Frontalhirns. Nun, das ist ein äußerst schwieriger Paragraph, denn, wie ich jetzt mehrfach ausgeführt habe, wir können das Ganze ja nicht irgendwie messen, wir können es nicht wissenschaftlich bestimmen. Es kommt also darauf an, dass sozusagen ein Gehilfe des Richters, das nennt man Sachverständiger, dem sagt, das ist eine dieser vom Gesetzgeber gemeinten Krankheiten oder es ist das nicht. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass es nicht um irgendeine psychische Störung geht, sondern es geht um schwere Störungen. Das heißt, es ist kürzlich einmal erschienen das diagnostische statistische Manual DSM-5, das ist die Bibel der Psychiatrie. Das ist eine 1650 Seiten umfassende Schwarte, wo alles und jedes diagnostiziert und vermerkt und kodiert ist. Also wenn Sie jetzt einen Huster lassen würden, dann haben Sie eine Diagnose auf dem Kopf. Und wenn Sie nach dem Weggang Ihres Mannes oder Ihrer Frau oder Ihres Partners länger als 2 Wochen traurig sind, Liebeskummer haben, dann haben Sie schon eine mittelgradige depressive Episode ohne somatisches Syndrom. Und wenn Sie in der Nacht reden im Traum, dann haben Sie eine elektrodysmorphe somnambule Störung und so weiter und so fort. Also eine unglaubliche Inflation, 37,4% von uns sind psychisch gestört. Aber die meint man hier nicht. Hier geht es um ausgesprochen schwere Störungen, also nicht um Kleinigkeiten. Es sind 15% der amerikanischen Universitätsprofessoren leiden an intellektueller Minderbegabung, also an Intelligenzmangel. Das zeigt eine Untersuchung. Wir haben zwar in ihrem Fach eine extrem hohe Intelligenz, aber daneben, wenn man alles zusammenzählt, dann schaut es so aus, als ob sie sozusagen eine Störung hätten. Aber natürlich sind die nicht zurechnungsunfähig. Die haben schon noch genügend freien Willen. Und das hat man im Übrigen auch, weil wir hier ja doch im kirchlichen Bereich sind, das hat man auch im Zusammenhang mit Ehescheidungen und Ehenichtigkeitsverfahrungen dann erkannt, dass halt viele Menschen gekommen sind und gesagt haben, mein Wille war nicht frei und wie ich den geheiratet habe, habe ich nicht gewusst, was es ist und ähnliches. Folglich muss man die annullieren. Ich habe einmal einen Fall, wenn ich eine Geschichte erzählen darf, erlebt. Also da war eine junge Frau bei einer dunklen Nacht und mit Wind und Wetter unterwegs und das Auto hat einen Plattreifen. Und in ihrer Verzweiflung also ruft sie die Polizei und weiß sich nicht zu helfen, wie man diesen Reifen wechselt. Und wie sie also da verzweifelt dran ist und sich bemüht, da taucht also plötzlich die Polizei auf und ein junger, hübscher, starker Polizist neigt sich über sie und macht das zack, zack und der Reifen ist gewechselt. Und die haben sich verliebt und haben dann geheiratet. Und die Frau, später hat sie dann leid getan, hat gesagt, na, der hat mich hypnotisiert, mein Wille war nicht frei während dieser hilflosen Situation. Und da kommt der rettende Engel daher in dieser Gestalt. Da war ich also nicht mehr willensfrei und da musste ich sozusagen annulliert werden. Dem hat dann Papst Johannes Paul II. Einen Riegel vorgeschrieben. Er hat einen Erlass herausgegeben und gesagt, wenn man sich sonst nicht merken kann, es geht nicht um irgendeine Störung. Die Störung muss gravis, gravis, gravis sein. Bekommt 37 Mal das Wort gravis vor. Also es muss eine schwere Störung sein. Nicht irgendetwas. Und das ist letztlich die Aufgabe, die die psychiatrischen Sachverständigen machen. Also sie müssen schlichtweg dem Gericht feststellen, zur Tatzeit war bei jemandem so eine Störung vorhanden oder nicht. Also diese ganzen Presseerklärungen und die Psychiater, die alles und jedes erklären können, will mir da gar nicht ganz ausnehmen. Das ist nicht Aufgabe der forensischen Psychiatrie. Die sollten nur ganz schlicht dem Richter sagen, der das halt wissen muss von einer Fachperson, lag bei der Person zu dem Tatzeitpunkt eine solche Störung vor, ja oder nein. Besonders spannend, also das ist nicht so schwierig, wenn jemand minderbegabt ist oder wenn jemand Stimmen hört oder Wahngedanken hat, da lässt es sich relativ leicht feststellen. Besonders schwierig ist es natürlich bei Rauschzuständen, weil sich die oft im Grenzbereich abspielen und weil es eben, ich habe einmal ein Mädchen untersucht, die ist im Koma vergewaltigt worden, 11-jähriges Mädchen, und das Koma war ausgelöst durch eine Blutalkoholkonzentration von 0,9 Promille. Also so gut wie nichts, würde man fast sagen. Aber sie hat zum ersten Mal Alkohol gehabt und war vollkommen komatös, also vollkommen widerstandsunfähig. Und auf der anderen Seite habe ich einen LKW-Fahrer, der ist zur Untersuchung also vorgefahren mit seinem Trick auf einer Gebirgsstraße, auf der damals mein Krankenhaus gelegen ist, also mit einem riesen LKW, und hat 5,4 Promille gehabt. Verstehen Sie? Also der Unterschied ist hier natürlich von der Verträglichkeit, von der Trinkerfahrung, von der Adaption des Körpers, von der Toleranzentwicklung natürlich ganz entscheidend abhängig. Aber die schwierigsten Zustände überhaupt sind die tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen. Nämlich der Gesetzgeber sagt, unter bestimmten Bedingungen, und hier sind wir bei der Kernfrage des freien Willens, kann auch ein vollkommen gesunder, normalintelligenter, vollsinniger Mensch, der nicht alkoholisiert oder sonst wie berauscht ist, in einen Zustand geraten, dass er nicht mehr anders kann, dass sein freier Wille aufgehoben ist, nämlich im heftigen Affekt. Das ist aber etwas, also dass jemand blind vor Wut handelt, jemand gar nicht anders handeln könnte, das ist etwas, was nicht häufig vorkommt. Ich habe das vielleicht in einem ganzen Psychiaterleben dreimal attestiert und ist oft äußerst schwierig zu entscheiden. Das ist aber natürlich nicht so, dass der Affekt aus heiterem Himmel kommt und einen erfasst. Es muss immer eine gewisse Vorgeschichte sein, ein Zermürbungsprozess, Zweifel und dann ein letzter Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, so dieses berühmte Bild, des alternden Bankdirektors mit der jungen, hübschen Frau und hat immer schon, ist eifersüchtig auf sie und hat Ängste, sie könnte ihn verlassen und zweifelt an seiner eigenen sozusagen Potenz und Männlichkeit. Und eines Tages kommt er überraschend von einer Dienstreise und findet sie tatsächlich in flagranti vor mit dem Abteilungsleiter, mit dem Jugendlichen und nimmt eine herumstehende Vase und schlägt sie ihm oder ihr, je nachdem, den Schädel ein. Das wäre so eine typische Affekttat, wo man letztlich also schon längere Zeit ein Problem hat, grübelsüchtig ist, zermürbt ist und ähnliches und dann in einer unerwarteten Situation ein einreflektorisches Vorgehen hat. Wenn man natürlich, wenn der vorher die Waffe holt und durchlädt und dann Schießtraining macht und so weiter, dann ist mit Affekt nicht so weit her. Sie haben vielleicht einmal, um das noch anhand einer Geschichte festzumachen, wie es so mit der Willensfreiheit ist. Sie haben vielleicht einmal diese Werbung gesehen von der Firma Schrack, die erzeugt so Elektrostecker, Sicherheitsstecker, und da war die Werbung als eine Badewanne mit Wasser gefüllt und darin liegend ein Föhn, ein eingesteckter Föhn. Die Frau, die zu dem Zeitpunkt auch noch drinnen war, hat man auf der Werbung weggelassen. Aber diesen Fall habe ich untersucht. Und zwar, das war folgendermaßen. Da war ein Ehepaar, jung verheiratet und ordentlich zerstritten. Und er war Kraftfahrer die ganze Woche unterwegs. Und wenn er am Freitag heimgekommen ist, dann war kein Essen auf dem Tisch, halt alles so die Dinge, die er sich erwartet hätte. Und eine Sauordnung in der Wohnung und die Frau gar nicht anwesend, weil die in der Disco war. Und das hat dann halt furchtbar gewurmt und furchtbar getrieben, als innerlich bedrückt und geärgert und so auch an diesem Tat, an dem es zur Tat gekommen ist. Er kommt übermüdet heim, findet die Frau nicht vor und das Essen nicht und geht ins Bad und nimmt eine Dusche und inzwischen kommt seine Gattin und sie beginnen natürlich sofort zu streiten und sie nimmt sich ein aufreizendes Bad, sagt er, und sie geraten immer heftiger in Streit und dann sagt sie ein Wort, das irgendwie an seiner Männlichkeit zweifeln lässt und da hat sie mir abgeschaltet und ich weiß nichts mehr, Blackout, und der Föhn ist in die Badewanne geflogen. Das könnte jetzt so ein Affekt sein, nämlich eine lange Vorgeschichte, zermürbt, übermüdet durch die lange Fahrerei während der ganzen Woche Schlaflosigkeit, dann ein aktueller Anlass, und er hat ja nicht irgendwie eine komplizierte Waffe geholt, sondern halt das, was gerade hier war, in einem einreflektorischen Vorgang sozusagen hineingeworfen. Aber leider hat die Frau etwas ganz anderes gesagt. Also sie hat die Geschichte genau gleich erzählt, bis zu jenem Moment, wo der Föhn in die Badewanne gekommen ist. Nämlich, er hat in aller Ruhe diesen Föhn genommen, hat ihn pendeln lassen über der Badewanne mit ihr als Inhalt und gesagt, bet noch ein Vaterunser, es wird nämlich dein Letztes sein und zack, lässt er ihn fallen. Das ist jetzt natürlich etwas ganz anderes, weil hier hätte er Gelegenheit gehabt, innezuhalten. Das ist ein Ablauf in mehreren Etappen, da hat er eine Bedingung dran geknüpft. Also da war der Wille natürlich vollkommen frei. Und das ist natürlich unglaublich schwierig. Wie soll man hier entscheiden, ob jetzt so ein tiefgreifender Effekt war, also die Willensbestimmung, ja oder nein. Aber den Fall habe ich meisterhaft gelöst, nämlich indem ich überhaupt nichts gemacht habe. Also das heißt, ich habe den Akt mit ins Büro genommen und wieder nach Hause und dort vom Schreibtisch aufs Nachtkästchen und furchtbar, also gegrübelt und vollkommen verzweifelt, weil ich keine Lösung gefunden habe. Also so geht es auch zu in der Gerichtsgutachterei. Und das war tatsächlich erfolgreich, denn die beiden sind händchenhaltend vor dem Untersuchungsrichter erschienen, den es damals noch gegeben hat, und gesagt, jetzt wollen wir sagen, wie es wirklich war. Also es war schon so, wir haben einen Streik gehabt und mein Mann ist irgendwie ganz aufgeregt gewesen und hat herumgefuchtelt und ist der blöde Föhn ihm ausgerutscht und ausgerechnet in der Badewanne mit mir und dem Wasser gelandet. Und das Verfahren ist eingestellt worden und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie wahrscheinlich heute noch. Aber ich will Ihnen anhand dieser wahren Geschichte nur sagen, diese Frage der Willensfreiheit, die wir jetzt also so theoretisch abhandeln, die hat natürlich praktische Auswirkungen in den USA. Beim Batman-Attentäter zum Beispiel wird diese Frage, die immer noch nicht gelöst ist, darüber entscheiden, ob er hingerichtet, exekutiert wird oder halt lebenslang in eine Anstalt. Also die entscheidet manchmal tatsächlich über Leben und Tod. Nun, das Richtige wäre wahrscheinlich, wenn man nicht sagt, der Wille ist frei oder er ist nicht frei, sondern wenn man sagt, es gibt auch Einschränkungen. Das gibt es im österreichischen Strafrecht nicht. Entweder ist jemand zurechnungsfähig oder ist es nicht. Es gibt nicht die eingeschränkte Schuldfähigkeit und damit die Willensbildungsfähigkeit, wie das zum Beispiel im deutschen Strafrecht oder auch in anderen strafrechtlichen Bestimmungen ist. Aber das wäre fachlich eigentlich wichtig, dass man sagt, letztlich ist jemand noch willensbildungsfähig, aber durch Alkoholeinfluss, durch Drogeneinfluss, durch schlechte Erziehung, durch heftige Erregung und so weiter, war das Ganze eingeengt. Und es geht immer um die Frage, hätte jemand alternativ handeln können? Das nennt man das PAM-Prinzip, das Prinzip alternativer Möglichkeiten. Also wäre es zumutbar gewesen, dass er auch anders handelt, als diese Straftat zu begehen. Aber es bleiben hier in dieser Frage unzweifelhaft gewisse Restzweifel. Nun, wenn man das alles zusammenfasst, und ich komme jetzt also zur letzten Runde, dann gibt es sehr wohl gute Gründe für ein vernünftiges Schuldprinzip, also für das Gegenteil dessen, was die Hirnforscher, was die Neuropsychologen immer noch im wesentlichen Punkt behaupten. Ein deutscher Forscher, ein Rechtsphilosoph namens Merkel, hat das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, mit Blick auf die subjektive Selbstwahrnehmung, in der der Handelnde sein eigenes Tun erlebt, nämlich, dass ein Täter natürlich Schuldgefühle hat, dass es ihn reut, wenn er nicht ein ganz schwerer Psychopath ist oder ähnliches, aber so auf diese subjektive Wahrnehmung, dass ich hier etwas Unrechtes getan habe, dass es zu einem Verhalten gekommen ist, das unter allen Bedingungen auch strafbar ist. Es gibt ja auch diese berühmten Delicta mala per se, also Straftaten, die es zu allen Zeiten und in allen Kulturen letztlich als verpönt gelten, andere zu töten, zu vergewaltigen, zu stehlen und so weiter. Das scheint in einer Art Moralinstinkt verankert zu sein, der einem auch den Eindruck gibt, ich habe schuldhaft gehandelt oder ich hätte anders handeln können, ich habe eine Strafe verdient oder auch nicht. Dann natürlich im Hinblick auf die objektiven Aufgaben, die das Strafrecht in unserer Gesellschaft hat, das kann natürlich nicht funktionieren, wenn man sagt, es gibt keine Schuld und es gibt keine Willensfreiheit und man kann es jemandem nicht anrechnen, dass er sich in dieser Situation zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten entschieden hat. Es würde also letztlich dann das alles zusammenbrechen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie sich das die Hirnforscher letztlich vorstellen. Also sie meinen, man sollte die Menschen dann einer Behandlung zuführen und nicht einer Strafe, aber diese Verhandlung gibt es nicht. Sodass ich also letztlich nichts anderes tun kann, als Ihnen zu versichern, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich freiwillig hierher gekommen bin. In Anbetracht Ihres Interesses glaube ich also das sehr wohl. Und in Anbetracht der Gastfreundschaft, die einem hier in der Akademie am Dom immer wieder fährt. Aber ich glaube, so wirkliches Licht und Entscheidungen in diese Frage, ob der menschliche Wille frei ist oder nicht, habe ich nicht hineinbringen können, sondern nur Überlegungen, die es dazu gibt. Aber Sie haben wahrscheinlich trotzdem aus allen meinen Argumenten gehört, zu welcher Gruppe ich gehöre, nämlich nicht zu den Indeterministen. Vielen Dank. Mhm.